Lust aufs Leben. Zeit zum Reden. Zeit zum Reden über wichtige Themen und neue Inspirationen für ein besseres Leben. In dieser Folge spricht Christine Petzl-Scheruger, Chefredakteurin von Lust aufs Leben, mit der Wiener Ärztin und Psychotherapeutin Martina Leibowitzi-Mühlberger über die Fähigkeit zur Liebe, warum so viele Menschen sich nicht auf Beziehungen einlassen können und wie es dennoch gelingen kann.
Frau Professor Dr. Leibowitzi-Mühlberger, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie sich Zeit für ein Gespräch genommen haben. Für alle, die uns vielleicht jetzt nicht sehen können, wir sitzen hier im neuen Aufnahmestudio der Verlagsgruppe News an einem wunderbaren Samstagvormittag im Sommer. Hier ist es abgedunkelt und wir wollen über ein ganz wichtiges, vielleicht sogar das wichtigste Thema überhaupt sprechen. Über Liebesglück. So auch der Titel Ihres neuen Buches, Frau Professor, in dem es um die Suche nach dem Leben vor dem Tod geht. Wir gehen dann auch detailliert darauf ein, aber ich stelle Sie unseren Hörerinnen und Hörern zunächst einmal vor. Sie sind 62 Jahre alt, was man Ihnen überhaupt nicht ansieht, haben in Wien Medizin studiert und waren als praktische Ärztin, Gynäkologin und Ärztin für Psychosomatik tätig, bevor Sie Psychotherapeutin wurden. Neben Ihrer Tätigkeit als Therapeutin in Ihrer Praxis in Wien führen Sie eine humanistische Unternehmensberatung und beraten verschiedene Institutionen sowie Ministerien. Sie haben bereits mehrere Sachbücher zu verschiedenen Themen wie Kindererziehung und Gesundheit publiziert. Also ich kennengelernt habe Sie durch das Buch Die Tyrannenkinder. Wir haben ja damals auch ein großes Interview für Lust aufs Leben gemacht und das ging ja durch alle Medien. Ja, und jetzt halte ich Ihr neues Buch in Händen, das Liebesglück heißt, erschienen im Verlag Gräfe und Unzer und es ist erstmals kein Sachbuch. Es ist eine Parabel auf die Liebe, ein Buch mit therapeutischer Wirkung, wie Sie sagen. Frau Professor Leibowitzi, wen wollen Sie damit ansprechen?
Naja, im Prinzip möchte ich gerne alle damit ansprechen, die ein Leben vor dem Tod wollen. Also alle, die sich mit Ersatzbefriedigungen und mit Konsum und mit der gängigen Liebesnorm, die ja sehr viel Leiden produziert, nicht zufrieden geben wollen.
Warum produziert die gängige Liebesnorm so viel Leiden? Oder was ist die gängige Liebesnorm überhaupt?
Ja, da stechen Sie jetzt also wirklich
voll in
die Eiterbeule hinein. Mhm. Ne? Denn das, was wir als Liebe etabliert haben und etikettieren, ist eigentlich ein Etikettenschwindel. Sondern hier geht es bei der gängigen Liebe, geht es um Kontrolle, geht es um Machtausübung, und über die wir dann eine Pseudosicherheit erlangen wollen, über die wir uns dann sozusagen des Gegenübers versichern wollen. Und die große Frage ist natürlich, ich glaube, zu der werden wir dann auch kommen, warum das so ist.
Genau, auf jeden Fall. Was hat Sie jetzt dazu bewogen, diese Parabel, diese therapeutische Parabel, wenn man so will, zu schreiben? Warum kein weiteres Sachbuch über die Liebe?
Naja, es ist eigentlich ein Sachbuch. Es ist ein therapeutisches Sachbuch, das als Roman erzählt wird. Und was hat mich bewogen? Eigentlich die frühere Bücher. Ich habe zu den Tyrannenkindern, auch zu dem nachfolgenden der Tyrannenkinder Erziehungsplan, unwahrscheinlich viele Zuschriften bekommen, wirklich hunderte Zuschriften. Ich habe sogar jemanden neu anstellen müssen, um mit dieser Flut fertig zu werden, weil jeder, der sich hinsetzt und einem schreibt, verdient es, dass man ihm antwortet.
Also denn da ist wirklich alle Leserbriefe wirklich beantwortet.
Ja, da steckt ja Herz drinnen. Und das, was mich da so bewegt hat, dass sich da auch Menschen hingesetzt haben, die sich anhand dessen, wie sie geschrieben haben, mit orthografischen Fehlern und mit nicht so, könnte man sagen, Geläufigkeit in der Formulierung, wirklich Mühe gegeben haben und damit gezeigt haben, dass sie bewegt worden sind, dass sie berührt worden sind. Und was mir aufgefallen ist, sie sind immer am allerstärksten nicht von dem, wo ich gedacht habe, das wäre das Klügste, nämlich dort, wo ich erklärt habe im Sachbuch und deduziert habe, angesprochen worden, sondern von den Fallgeschichten. Und dann habe ich mir gedacht, ja, es ist ja eigentlich so, dass das therapeutische Märchen eine Form ist, wie man auch Patienten, gerade wenn die Widerstände sehr groß sind, wenn die Ängste sehr groß sind, wenn es um existenzielle Themen geht und Lieben gelebt werden, das Leben, Leben ist ein existenzielles Thema, dass man eben mit diesen therapeutischen Märchen oder auch Falldarstellungen von anderen, wenn man ein Stückchen so weggezoomt ist, am besten in die Identifikation kommen kann, weil man die Widerstände unterlaufen kann. Mhm. Ja. Man kann es dann am besten sehen.
So vorstellen können, ist das so, wie wir uns früher, weil Sie die Märchen angesprochen haben, mit Rotkäppchen identifiziert haben oder
genau.
Mit Schneewittchen?
Unbewusst haben wir uns identifiziert und haben Märchen sind die und Geschichten erzählen. Ja. Geschichten erzählen ist die älteste Form, wie man Haltungen, Werte, Konsequenzen von Handlungen tradiert hat und weitergegeben hat, wie man Bildung auch versucht hat und Herzensbildung versucht hat, als Menschheit zu vermitteln. Und das ist mir hier eigentlich in diesen Leserbriefen auch begegnet, dieses Phänomen, dass sich die Menschen eben dort in Schwingung geraten. Und ich habe mir gedacht, verdammt noch einmal, wie kann ich es dichter machen? Wie kann ich es effizienter machen? Wenn man ein Buch schreibt, das ist ein anstrengender Prozess, ein fordernder Prozess, ein für mich sehr schöner Prozess. Aber man möchte ja, das ist ja nicht der Selbstzweck, das ist ja nicht für mein Ego in dem Sinn, sondern man möchte ja was erreichen. Das ist ja der Wunsch, der dahinter steckt. Und da ist diese Idee entstanden, eine Geschichte zu erzählen und über den Aufbau der Geschichte, über die unterschiedlichen Figuren, darüber, wie sich diese Geschichte entwickelt, die Nebenspieler, die auftreten, letztendlich dem Leser die Möglichkeit zu geben, zu dieser Grundthematik der Liebe Position zu beziehen und sich zu identifizieren. Genau. Und das Thema, die Wahl des Themas, ja, die kommt aus dem Leben, auch aus meinem Leben, ganz klar. Die Wichtigkeit, die Brisanz von diesem Thema, ja, und aus, sage ich, vielen Jahren therapeutischer Erfahrung, weil ich habe das Privileg, dass sich mir viele, viele Menschen wirklich öffnen, natürlich im therapeutischen Prozess. Und ich bis eben auf den Seelengrund und auch auf den Verwundungsgrund der Menschen hinabblicken
darf. In der Quintessenz geht es dann immer um die Liebe.
Und es geht immer wieder um die Liebe, um die enttäuschte Liebe, um die nicht realisierbare Liebe, um die Liebesfähigkeit eigentlich, wenn sie noch tiefer graben.
Genau.
Und diese Liebesfähigkeit, und dort schließt sich der Bogen zu meinem sonstigen Tun, die Liebesfähigkeit, die wird, die ist uns mitgegeben und die wird dann von der Erziehung geformt, überformt oder auch zerstört.
Leider. Ich würde sagen, jetzt schauen wir uns Ihr Märchen, Ihre Geschichte einmal ein bisschen genauer an. Es ist die Geschichte von Katharina und Stefan. Ja. Sie ist eine erfolgreiche Therapeutin. Ich glaube, das spiegelt sich auch viel von ihrem Leben wieder. Also habe da einiges
war
wieder.
War am einfachsten auch für mich.
Genau. Die Katharina wirkt auf mich, hat sie sehr rational gewirkt, auch irgendwie selbstbewusst. Und er ist so ein typischer, würde ich jetzt sagen, Playboy, ein Genussmensch mit so ein bisschen Hang zu Depressionen aus seiner Vorgeschichte, genau. Und beide fühlen sich körperlich sehr, sehr stark zueinander hingezogen. Also sie haben tollen Sex in allen Varianten. Und man kann jetzt als Leser, als Leserin beobachten, wie sich die Beziehung zwischen den beiden entwickelt, die letztlich geprägt ist von zwei Polen. Bindung, also diese Sehnsucht nach Sicherheit, vielleicht die Sie so zunächst schon angesprochen haben, und Autonomie. Jetzt kreisen grundsätzlich alle Beziehungen um diese beiden Pole.
Sie haben das unwahrscheinlich fein zusammengefasst. Die Katharina ist eine Rationalistin und sagen wir so, das Rationale, das Reflexive ist auch ihre Abwehr von ihrer Angst.
Ja, das muss über alles immer nachdenken.
Das ist ihr Instrument, genau. Wie sie sich sozusagen auch gleichzeitig den Stefan vom Leib halten
genau,
kann.
Genau, sie stellt quasi auch den Intellekt ein bisschen über ihre Gefühle,
genau,
oder?
Sie stellt dann den Intellekt, die Rationalisierung, ob man ihm wirklich vertrauen kann. Sie sieht ihn dann letztendlich als Patienten. Das sind alles Möglichkeiten, um der eigenen Angst zu entkommen, respektive der eigenen Angst, sich gar nicht bewusst zu werden. Und er ist so der vom Leben enttäuscht letztendlich das Resümee gezogen hat, ach mein Gott, nette Momente. Frauen konsumieren, genau. Riecht gut, schmeckt gut, fühlt sich gut an. Was willst mehr, ist eh leiwand und sonst ja nicht sich involvieren. Und ich habe diese sexuelle Ebene, die ja im Buch sehr ausgeschmückt ist oder sehr intensiv da ist. Ich hoffe, sie ist wird nicht voyeuristisch verstanden, obwohl mir jemand gesagt hat, da ist 50 Shades of Grey.
Harmlos dagegen, ja.
Eine Kindergeschichte.
Ja, das habe ich mir auch gedacht, ja.
Aber es geht hier darum, dass die beiden sind ja tastend, auch auf der sexuellen Ebene. Die inszenieren ja nicht, sondern hier gelingt es ihnen, in dieser, die unverstellte Begegnung sehr langsam zu entwickeln, die dann rückwirkt auf ihre Emotionalität.
Ich glaube, ich habe es auch ein bisschen so aufgefasst, wenn diese Ebene nicht gepasst hätte, dann hätten sie sich gleich gar nicht weiter eingelassen, auch sie nicht.
Dann wäre gar nichts gelaufen, ja. Also, dass in der Sexualität diese Urkraft der Liebe einfach auch Gestalt wird. Das ist ein wesentliches Phänomen, dass hier sozusagen diese Ausdrucksebene gegeben ist. Sie können es nicht sagen, dass sie einander lieben wollen und begehren, aber sie können es im körperlichen Lieben Gestalt werden lassen. Und dann laufen sie wieder zurück.
Ist diese sexuelle Hingabe, diese sexuelle Anziehung generell eine Voraussetzung, um überhaupt ein Paar zu werden?
Naja, nicht unbedingt. Man kann sich ja mit Zimmersport auch begnügen, nicht? Und man kann auch am anderen herumonanieren und das sozusagen den als Werkzeug benutzen. Und das, man kann ja auch mit einem Dildo einen Orgasmus machen. Es hat einfach eine andere Qualität. Es ist, das eine ist das mechanistische Konzept, das uns ja verkauft wird als das ist es. Und das andere ist menschliche Begegnung und menschlicher Ausdruck und Ausdruck der individuellen Beziehung. Das, was Sie aber hier angesprochen haben und die Frage, die Sie mir gestellt haben, war ja doch dann auch, kreisen alle Beziehungen um die beiden Pole Bindung und Autonomie? Und das Interessante ist, dass Sie diese Frage stellen, ganz brav stellen Sie diese Frage, nämlich aus dem gesellschaftlichen Kontext heraus sind Bindung und Autonomie kontralateral gelagerte Pole. Entweder Bindung oder Autonomie heißt es. Und würden wir wirklich als Gesellschaft unsere Kinder so erziehen, dass wir sie ihnen das Erlebnis der totalen, der wirklichen Annahme schenken würden als Säuglinge, Kleinkinder im Heranwachsen und nicht der konditionalen Liebe. Wenn du, dann habe ich dich gern. Wenn du dich so entwickelst, dann mag ich dich. Ja, dann wären Bindung und Autonomie keine Pole, sondern dann würden Bindung und Autonomie nebeneinander lebbar sein. Ja, also das ist der entscheidende Aspekt, denn die Liebe ermöglicht Überbindung, auch Autonomie. Und das ist für uns in unseren Denkkategorien so schwer unterzubringen, weil wir in unserer Gesellschaft zum überwiegenden Teil fehlsozialisiert werden.
Das heißt, wir knüpfen immer Bedingungen. So wie wir an unsere Kinder Bedingungen knüpfen, machen wir es dann auch mit dem Partner.
Genau, machen wir es auch mit dem Partner. Wir knüpfen Bedingungen und wir gehen in die Kontrolle. Ja, wir können nicht vertrauen. Ja, sondern wir wollen dann auch
nämlich auch uns selbst nicht vertrauen. Genau. Das ist dann der Punkt. Genau. Ja. Kommen wir noch mal ganz kurz auf diese beiden Prototypen, den Stefan und die Katharina. Warum haben die beiden so starkes Identifikationspotenzial? Also die Katharina ist, was mir auffällt, ist, sie weiß auch, dass der Stefan nebenbei noch andere Frauen hat oder da taucht immer wieder eine aus der Vergangenheit auf. Das ist ja nicht so sehr ein Problem, scheint mir, was mich auch erstaunt, weil sie scheint überhaupt nicht eifersüchtig zu sein.
Ja, da sind sie schon dort, ne? Wir assoziieren mit Lieben Eifersucht. Ja. Und sagen, dann muss er mir gehören. Ja. Ne? Und da wird der Geliebte zu meinem Besitz, den ich kontrolliere und ich verwalte. Wenn ich wirklich liebe, ja, dann geht es mir darum, dass der andere glücklich ist. Mhm. Ich liebe dich. Und da ist die Eifersucht, hat gar keinen Platz. Mhm. Ist gar kein Thema, die Eifersucht.
Aber das kann sie eigentlich ganz gut. Und sie will auch, dass der Stefan wirklich glücklich ist. Also sie gibt ihm schon sehr viel an Freiheit, an Autonomie. Trotzdem hat dieser Kerl wahnsinnige Angst, offensichtlich von der Frau vereinnahmt zu werden.
Ja, natürlich. Er ist der Prototyp des flüchtigen, des beängstigten Mannes in Wirklichkeit. Ich glaube, die beiden, ich habe sie deswegen so geschrieben, weil sie für mich irgendwie Sinnbild dieses modernen Menschen sind, der spürend ist auf der einen Seite noch, aber dieses Spüren, diesem Spüren kein Vertrauen geben kann mehr, weil er schon hyperreflexiv und hyperrationalisierend auf der anderen Seite geworden ist und hyperkontrollierend, so wie unsere gesamte Gesellschaft. Kontrolle ist, würde ich sagen, der wesentlichste Aspekt, der wesentlichste Wert, den wir leben als Gesellschaft.
Sehen wir ja auch jetzt gerade ganz stark in der
Corona-Pandemie. In der Corona-Pandemie eben nicht. Wir haben eine VUCA-Welt entwickelt, wo alles volatil ist und unsicher ist und komplex ist, unüberblickbar für den anderen und ambig ist. Und dem versuchen wir verzweifelt mit Überreglementierung und Hyperreglementierung, sprich Kontrolle, das ist alles eine Haftungsfrage heute. Wir schneiden ganz schnell die Bäume im Kindergarten um, damit ja kein Kind draufgleiten kann, weil wenn was passiert, wissen wir nicht, wer ist schuld. Genau. Dann nehmen wir lieber das zertifizierte, TÜV-zertifizierte Spielgerät, weil da ist die Haftungsfrage geklärt. Und würgen damit aber mit dieser Hyperreglementierung die Lebendigkeit ab. Und das ist so das, wo ich mir denke, viele Menschen stehen heute dort, dass sie das spüren, das ist noch da im Bauch irgendwo, aber gleichzeitig sind sie so hyperreflexiv, hyperrational, trauen sich nicht ohne Kontrolle, sich auf etwas einzulassen. Mhm. Und das signalisieren und symbolisieren für mich die beiden halt.
Ja, was mir auch bei Katharina auffällt, ich meine, die ist eigentlich, finde ich, sehr in sich schon gefestigt und sie scheint auch diesen Stefan jetzt nicht zu brauchen. Sie sagt auch immer, wenn das nicht dem entspricht, so quasi, dann kann sie da auch gut loslassen. Ja? Also diese stärker werdende Nähe zu ihm will sie aber immer wieder überdenken eben und kann sich letztlich nicht ganz auf ihn einlassen. Und sie verweigert sich da irgendwie halt trotz sexueller Hingabe, kann man sagen. Also sie lässt sich viel gefallen und was mir auch auffällt, sie verteidigt ihn immer gegenüber anderen, also auch einmal ihrer Tochter gegenüber, wie die da so plauschen. Was ist ihre Urangst? Warum kann sie sich nicht einlassen?
Ich musste weil es ja ein therapeutisches Sachbuch sein soll und ich musste ja in irgendeiner Form sozusagen das Wesen des wahren Liebens hineinpacken. Und das habe ich ihr in den Mund gelegt. Ja. Das hat sich angeboten, weil sie die Therapeutin ist, weil sie schon diese Hyperreflexivität auch symbolisiert. Und weil ich mir gedacht habe, darin kann man auch sehr gut ihre Angst parken. Nicht? Das ist ihre Abwehr, diese viele Reflexivität. Ich kann hier ihre eigentliche Angst verdeutlichen und die sie über die Abwehr der Rationalisierung lebt und kann aber über die Rationalisierung das Wesen des wahren Lebens dem Leser nahebringen.
Aber was ist ihre Angst?
Ihre Angst ist einfach die Angst, sich hinzugeben, in die zu vertrauen.
Angst vor Verletzung?
Auch oder? Angst vor Verletzung, Angst vor Entblößung, Angst vor Beschämung. Ja, Angst, nicht zu genügen. Mhm. Es gibt ja diesen Fingerzeig, wo der Hinweis auf ihren Vater gemacht wird. Nicht? Das alte Trauma sozusagen, nicht angenommen worden zu sein vollkommen. Sie kann nicht glauben, dass sie angenommen werden würde. Sie ist sich auch deswegen unsicher. Und in Wirklichkeit ist sie nicht die, als die sie sich da darstellt, die ihn eigentlich nicht braucht, sondern sie will ihn nicht brauchen.
Ja,
das
ja.
ist schon etwas anderes.
Genau.
Ja, sie ist magisch angezogen von ihm und sie würde wahnsinnig gerne, aber sie hat Angst. Ja, nur diese Angst, die verbirgt sie vor sich selber mit ihrer ganzen Rationalisierung. Und die muss ihr ja dann letztendlich ihr Supervisor eröffnen.
Genau, zu dem kommen wir dann noch zu der Auflösung.
Dass sie den Schritt machen kann.
Gleich geht's weiter. Wollen Sie das neue Buch von Therapeutin Martina Leibovici-Mühlberger gewinnen? Das Buch Liebesglück, eine Geschichte, die Ihr Leben verändern wird, ist im Verlag Gräfe und Unzer erschienen und Sie können sich jetzt zum Gewinnspiel anmelden auf www.lustaufsleben.at. Diesen Link finden Sie natürlich auch hier in den Shownotes direkt im Player. Und jetzt weiter im Gespräch.
Bleiben wir vielleicht noch kurz beim Stefan. Mhm. Der bleibt für mich ein bisschen mehr ein Rätsel, weil es auch mehr aus Katharinas Sicht vielleicht auch geschrieben ist. Er betont auch immer, also er sagt ja sogar, ich lasse mich auf keine Liebe mehr ein, ich will mich nicht mehr verlieben. Er will eigentlich nur den Sex mit Katharina genießen, er ist da eigentlich sehr ehrlich. Ja? Mhm. Er hat klarerweise Bindungsangst, hat Angst, er sagt das auch immer wieder, von Frauen verschlungen zu werden. Mhm. Jetzt ist das eine männliche Urangst. Und was können Männer dagegen tun? Und, oder können da Frauen vielleicht sogar was tun, Männern diese Angst zu nehmen?
Naja, jetzt muss man dazu sagen, ist es eine männliche Urangst? Evolutionsbiologisch gesehen nicht. Ja. Aber es ist vielleicht eine Urangst in diesem Gesellschaftsmodell, das wir gebaut haben, in diesem patriarchalen Gesellschaftsmodell. In dem patriarchalen Gesellschaftsmodell, wo es ja um Konkurrenz auch zwischen Männern geht, wo ja auch die Väter auf die Söhne nicht aufkommen lassen, ja, wo die Mütter die Söhne als Tröster dann sich erziehen, ja, um im Patriarchat, das sie Unterliegende unter die Männer macht, sich zu trösten, weil die Beziehung mit dem Vater keine beglückende, keine liebevolle ist. Ja? Da werden dann die Söhne von den Müttern häufig missbraucht in der einen oder anderen Form. Das kann eine stark überbindende Form sein, also die den Sohn an die Mutter fixiert. Oder es kann auch eine rachevolle Form sein, indem die Mutter den Sohn abwertet, weil sie das beim Vater, am eigenen Mann, dem sie ja untergeordnet ist im Patriarchat, sich nicht wagt. Ja. Aus beidem resultiert für den Sohn eine Angst vor der Frau. Ja.
Und, vor der Stärke der Frau.
Vor der Stärke genau. Der Frau, denn der kleine Junge erlebt ja natürlich die Mutter, die Quelle seines Lebens, als übergeordnet. Und diese seine Quelle des Lebens, bereitet ihm Schmerzen. Und dort, wo diese Schmerzen massiv sind, ja, für diese Männer, sage ich jetzt einmal, für diese Männer, resultiert das häufig in dieser Form von Bindungsängsten. Das sind oft Mutterbediener, die sich dann in Frauenhasser umwandeln, die dann die Nähe im Erwachsenenleben, die wirkliche Nähe im Erwachsenenleben zu Frauen nicht aushalten. Weil sie Angst haben, obwohl sie sich natürlich danach sehnen, obwohl sie sie wollen, weil auch der Stefan oszilliert ja unwahrscheinlich. Der kommt ja immer wieder.
Er kommt immer wieder.
Warum kommt er immer wieder nicht? Die haben ja schon eine Vorgeschichte gehabt, nicht? Sie hat sich getrennt von ihm. Sie hat das damals gesehen, dass das nicht geht. Aber er kommt wieder.
Ne? Ja, er probiert es zwischendurch immer wieder mit anderen.
Dann geht er weg, nicht? Dann lässt sie ihn los. Aber er kommt wieder. Ne? Er will wieder. Also es ist auch er ist nicht der, der sich vollkommen darstellt, der eigentlich wirklich nur mehr herumvögeln möchte.
Aber ist es dann in der Praxis überhaupt möglich, sozusagen, dass Männer mit einer derartigen Bindungsangst diese abbauen und sich wirklich auf eine Beziehung einlassen? Was sind da Ihre Erfahrungen als Therapeutin?
Das ist vielgestaltig. Das ist vielgestaltig. Es ist schwierig, also die Männer haben hier schon ein Handicap aus dem Patriarchat, das ihnen ja eine gewisse Rolle auch zuordnet. Und das macht es schwerer für die Männer, sich hier zu verändern.
Die dürfen schwerer als für die Frauen.
Schwerer für die Frauen. Die Frauen dürfen ihr Leiden besser zugeben. Mhm. Ja? Die Frauen dürfen ihr Leiden am Mann zugeben. Die Männer müssen drüberstehen. Ja, die Männer müssen abwerten, die Männer müssen sagen, naja,
die tun sich auch noch viel schwerer, über dieses Leiden zu reden, sei es mit einem Freund oder eben mit einer Therapeutin.
Genau, das ist sehr viel schwieriger. Ich habe ja eine Begegnung eine therapeutische Sitzung mit so einem leidenden Mann, auch drinnen im Buch deswegen. Und hier auch diese Ambivalenz, die diese Männer erleben, die zwischen wirklichen existenziellen Gefühlen. Und auch der Stefan hat ja fast eine psychotische Episode erlebt, bevor er sie wieder kontaktiert hat, eine depressive Oszillieren auf der einen Seite und auf der anderen Seite dann in diese aggressive, frauenvernichtende, abwertende, nur als Objekt, als Sexualproviant degradierende Haltung. Ja, in dieser Ambivalenz stehen die Männer und das macht es für sie schwieriger, den therapeutischen Prozess, egal in welcher Form, zu durchlaufen, als für Frauen, die einfach dieses Leiden besser zugeben können. Da haben Frauen heute eine bessere Karte, weil der, sage ich jetzt einmal, uns traditionell aufsozialisierte katholische Masochismus schön langsam auch sich ausdünnt.
Mhm. Aber kann eine Frau einem Mann da überhaupt raushelfen?
Naja, kann sie raushelfen, indem sie selber eine Ganze ist. Mhm. Ja? Indem sie selber eben eine ist, die eben nicht wie die Mutter etwas braucht wiederum von ihm, sondern die ihn sein lassen kann, ja, die ihn akzeptieren
Autonomie
kann,
und Bindung.
Den akzeptiert, wie er ist, die seine autonome Persönlichkeit auch nicht ändern will, sondern ihn als der er ist, als gewachsenes Phänomen, das jetzt eben 25, 35, 45, 55, 65 Jahre alt ist, akzeptiert in seiner Seinsweise und einfach diese Bindung zu diesem Menschen lebt.
Ist das dann auch schon das, was man die Liebesfähigkeit
bezeichnet? Das wäre die Liebesfähigkeit.
Genau, weil da komme ich jetzt hin, das haben wir uns ja noch ein bisschen aufgehoben, weil die Botschaft Ihres Buches ist ja ganz klar, es geht um die Liebe, aber eben nicht um diese romantische Liebe, wie wir sie jetzt aus Hollywood-Filmen kennen, sondern um diese Liebe als Urkraft, eben als Gegenpol zur Angst. Und nur in dieser Liebe kann man letztlich lebendig sein und darum geht es ja, um dieses Leben vor dem Tod. Jetzt, was kann ich tun, um diese Liebesfähigkeit zuzulassen oder vielleicht sogar zu fördern? Ich hatte beim Lesen, es geht auch ein bisschen immer um Leichtigkeit dabei. Das ist auch das, was sich die Katharina so
auch
wünscht. Ja. Und ich kenne das. Ja.
Wir sind da nur. Ja. Das ist ja eigentlich paradox, ne? Die Liebe ist ein unwahrscheinlich schweres Thema in unserer Gesellschaft,
genau.
Und hat keine Leichtigkeit. Und das anlässlich dessen, dass der Tod hinter jedem Eck lauert. Und die Lebendigkeit einfach als ein Geschenk zu sehen ist, das man zelebrieren und leben muss, solange es einem gegeben ist. Und das kann, wie gesagt, hinter jedem Eck zu Ende sein. Das verdrängen wir ja auch. Das ist ja auch so eine Geschichte.
Vielleicht klingt jetzt sogar meine Frage komisch, weil wir sind ja letztlich so eine Optimierungsgesellschaft.
Ja.
Und vielleicht kann man diese Liebesfähigkeit auch gar nicht trainieren oder schulen. Oder aber kann man das?
Naja, ich sage es jetzt so, man könnte. Man könnte es einerseits, und das ist so die Ebene, in der ich mich sonst häufig professionell bewege eben und warum mir die so ein wahnsinniges Anliegen ist, in der Erziehung. Wir könnten unseren Kindern schon diese Liebesfähigkeit vermitteln und ich selber bin der tiefen Überzeugung, das ist der einzige Weg, zu verhindern, dass diese Zivilisation nicht in absehbarer Zeit gegen die Wand knallt, ja, indem wir eben unsere Kinder wirklich, man liest das an jedem Eck und Ende, aber es ist eine Worthülse, für die meisten Menschen nicht die innere Befüllung als Resonanz in sich tragen, nämlich die Kinder als ein Geschenk zu sehen. Das heißt nämlich, ein Geschenk wäre etwas, an dem ich nicht herummeckle, wo ich nicht sage, es sollte aber ein bisschen anders sein und ich nur wenn es so ist, bin ich zufrieden, sondern ich muss dieses Kind annehmen, ganz annehmen und respektieren.
Ja, respektieren
als kein Kind Element. Das ist die eine, da geht es um die nächste Generation, da geht es gar nicht um mich. Da geht es darum, was ich mir wünschen würde für die Zukunft.
Ja.
Aber für uns heißt es, daran zu arbeiten, Ganze zu werden. Ja? Ganze zu werden im Sinne von mich auch anzunehmen, in meiner Seinsweise, von diesem ganzen Optimierungswahn ein Stückchen Abstand zu nehmen, weil der macht mich ja unwahrscheinlich unwahrscheinlich angreifbar, der Optimierungswahn.
Ja, und weil bleibt auch immer sehr an der Oberfläche,
weil es,
oder?
Er bleibt an der Oberfläche, er degradiert mich zu einem Objekt und er lässt mich immer irgendwelchen Benchmarks nachhecheln, die irgendwelche, sag ich jetzt einmal, nicht ganz lautere Strategien verfolgen, weil hier geht es um Konsum und hier geht es um Verkauf.
Das ist so ein bisschen nach dem Motto, ich weiß nicht, wenn ich noch 10 Kilo abnehme,
wenn ich fitter wäre, endlich meine plastischen Chirurgen mit 62
Augen, dann bin ich bereit, sozusagen einen Partner zu finden,
dann bin ich gut genug. Und da sind wir immer genau in diesem Spannungsfeld von Machtausübung, Kontrolle, genügen müssen. Ja, nicht ganz sein, den anderen als Bestätiger meiner selber zu brauchen. Wissen Sie, es ist ein Unterschied, wenn mir ein Gegenüber ein Kompliment macht, egal was, ob sie sich, ich finde ihr Buch gut oder du schaust gut aus und ich freue mich daran, aber ich brauche es nicht.
Ich weiß genau, was Sie meinen.
Wissen Sie, was ich meine?
Ganz genau,
Es endet nichts dran. Wenn der jetzt sagt, ich finde das Buch schlecht, dann bin ich interessiert daran zu wissen, was, weil vielleicht kann ich
aber
mich...
Aber Sie fühlen sich nicht gekränkt.
Ja? Aber ich fühle mich nicht kränkt, weil ich bin dahinter gestanden, so wie ich es geschrieben habe, ich habe mir was überlegt. Und wenn jemand sagt, du bist schier, du bist alt geworden, denke ich mir, gut, ich bin 62, der hat mich augenscheinlich anders in Erinnerung. Wir haben uns 30 Jahre nicht gesehen, ich war mal knuspriger aus seinem Blickwinkel. Aber mein Leben ist so viel voller jetzt 30 Jahre später. Ich bin jetzt wo angekommen, wo ich mich wohlfühle und ich möchte nicht dort sein, wo ich vor 30 Jahren war.
Das ist das, was Sie als Ganzwerden bezeichnen.
Das ist das, was ich meine, als Ganzwerden. Und dann kann man mit Offenheit dem Gegenüber begegnen.
Aber das ist ein sehr schwieriger, langer Prozess für die meisten Menschen, oder?
Furchtbar schwierig. Weil, und das wird behindert von klein weg, weil wir lernen ja nur, wenn du A, B, C, D, E, F, G, O, erfüllst, das fängt schon an in der Schule und setzt sich fort in der Gesellschaft, dann bist du ein respektabler, dann kannst ein Mensch, dann kannst du erwarten, dass dir irgendjemand positiv gegenüber tritt.
Und zum Ganzwerden gehört ja wahrscheinlich auch, dass ich die Seiten an mir akzeptiere, die ich vielleicht nicht so gern mag. Diese Schattenarbeit, würde das auch da reinfallen?
Ja, das natürlich. Es heißt, ich muss bereit sein, mir im Spiegel zu begegnen. Ich muss mir auch meiner Schwächen, meiner dunklen Seiten bewusst sein und ich muss auch begreifen, dass Leben und Lebendigkeit bedeutet, dass ich nicht sagen kann, irgendwann bin ich ja statisch an einem Zenit angekommen, jetzt setze ich mich zur Ruhe und jetzt muss mir ja jeder so nehmen, das meinte ich nicht damit. Sonst heißt, ich muss immer, es ist ein ständig transformativer, weiterentwickelnder Prozess. Es ist nie zu Ende bis zum letzten Atemzug.
Aber wenn ich es auf den Punkt bringe, würde das dann letztlich heißen, die eigene Liebesfähigkeit zu entwickeln, bedeutet letztlich, mich selbst mal anzunehmen, also mich selbst zu lieben, damit ich auch andere lieben kann.
Genau, es heißt, mich selbst annehmen, an mir arbeiten, kritisch mit mir sein, aber auch mich zulassen. Und ein sehr guter Weg ist auch, sich zu verlieben. aber das muss einem geschenkt werden.
Das muss einem geschenkt werden.
Ja, da muss man auch sozusagen ein Gegenüber dafür finden. Und das ist, das spürt man dann auch. Das ist jemand, der so eine tiefe Glocke anschlägt. Und das sind oft gerade die Menschen, und das klingt jetzt vielleicht paradox für Sie, aber das ist eine Beobachtung, die ich in vielen Jahren eben auch therapeutischer Art Arbeit machen durfte, sind die Menschen, die so eine tiefe Glocke in einem anschlagen, die einen auch physisch, gibt es da eine Erschütterung, möchte ich sagen.
Das hat man bei der Katharina im Buch stark gespürt.
Ja, diese Schmetterlinge, wo man nicht weiß, wieso. Ja. Wissen Sie, das ist so ähnlich, wenn man dann eine Freundin trifft und die sagt, du warst auf ein Date, wie war es denn mit dem? Und wenn man antwortet und sagt, nett, ein kultivierter Mensch und so weiter, also sehr höflich und gute Bildung und eine nette, feine Position hat er und also kann nichts sagen, ne? Wenn man sehen, ob er sich meldet, Das ist nicht.
Nein.
Das ist es nicht.
Da fehlen ja die Worte
wenn
fast.
Wenn man sagt, du, ich weiß nicht, es ist irgendwie komisch. Ich weiß nicht, die Zeit war schnell vorbei und wir haben geredet, ich weiß gar nicht mehr, was ich geredet habe. Mhm. Aber der hat mich zum Reden gebracht, obwohl ich normalerweise rede ich nicht so viel. Nicht? Und irgendwie, also fast vor allem, ist jedes Mal irgendwie fast bei, irgendwie war es fast ein bisschen schmerzhaft oder ich weiß nicht. Keine Ahnung.
Ich bin so aufgeregt. Das ist das, wenn einem was unter die Haut geht, wenn es einen berührt.
Es geht einen unter die Haut, es berührt einen. Und es sind auch, und das kann ich jetzt als Therapeutin sagen, jene Menschen, die auch die tiefsten Verwundungen in einem ansprechen können. Ja.
Aber da sollte man dranbleiben, oder?
Und die haben irgendwo eine Similarität auch mit unseren Grundtraumen und bieten dann die Möglichkeit, wenn man in einem achtungsvollen, respektvollen Kontext mit dieser Liebe umgeht, dass wir hier auch wirklich Heilung über Beziehung erfahren können. Und das ist so etwas, wo ich immer wieder gefragt werde, naja, muss ja jeder Psychotherapie machen? Mhm. Das ist der einzige Weg. Mhm. Und wenn Sie ganz ehrlich und tief statistisch sich da anschauen, so ist es so, dass vielleicht 5% der Weltbevölkerung eine Chance auf Psychotherapie haben.
Ja, sehr wäre, privilegiert also natürlich.
Wirklich sehr privilegiert. Und das wäre jetzt vermessen zu sagen, na, dann die 95 anderen Prozent sind einfach verurteilt. Das ist ein völliger Blödsinn. In Wirklichkeit ist gerade das Wunder der wirklichen Liebesbeziehung jener Ort auch, wo wir die Chance haben, auch unsere tiefen Kindheitswunden zur Heilung bringen zu lassen. Wenn wir den Mut aufbringen, uns einzulassen und mit Respekt und Achtung hier einander begegnen. Aber gerade diese großen Lieben bieten auch die Gefahr einer neuerlichen, tiefen Traumatisierung, wenn wir das eben nicht mit Respekt und Achtung tun.
Ja, und es ist ein bisschen so, es ist eine Glückssache, oder man kann das auch nicht planen. Entweder man verliebt sich oder es passiert nicht. Genau. Also das kann ich nicht fördern.
Genau, das kommt.
Das kommt, genau.
Man ist bereit.
Ja. Ich möchte trotzdem, also auch wenn es jetzt nur 5% betrifft, die Therapie ist natürlich ein Weg, auch diese Liebesfähigkeit zu fördern. Und die Katharina aus ihrem Buch, die gewinnt ja auch viel Einsicht oder die letzte wirklich wichtige Einsicht dank ihres Therapeuten. Nestor haben sie ihn genannt.
Ja.
Sie ist so weit, dass sie sich eigentlich ihrer Angst stellen möchte. Sie möchte die lebendige Beziehung, sag jetzt mal, fast riskieren mit dem Stefan, ja, und nicht nur davon träumen. Und letztlich folgt sie dann irgendwo auch ihrer Intuition. Also sie spürt dann am Ende, ob es dieser Stefan wert ist, dass sie sich auf ihn einlässt. Ganz kurz noch einmal zu diesem Nestor, Sie haben es auch schon angehen lassen, zu diesem Therapeuten. Ich fand seine zentrale Botschaft sehr witzig. Er sagt, es gibt nur zwei Themenkreise, die uns als Spezies bewegt, nämlich Nahrung und Sex. Alles andere sei ein Nebengeräusch. Sind wir wirklich so einfach gestrickt?
Naja, schauen Sie. Der Nestor ist in seinen 80ern. Der Nestor ist einer, der das Leben wirklich begriffen hat.
Ich nehme auch an, den gibt es in echt. Also das habe ich
den
halt
gibt's
so.
Auch in echt. Den gibt es auch in echt. Ja. Und der gibt ja so diesen Tritt in den Hintern und sagt mehr oder weniger Mädel, auch ein bisschen, da kommt das Angesprochene, auch ein bisschen Leichtigkeit. Nimm's Leben, trau dich, lebe einfach.
Genau.
Wenn du die ganze Zeit nur sitzt und nur denkst und nachdenkst und reflektierst, ist Leben vorbei.
Genau.
Ja? Sondern nimm's. Und nimm's mit Leichtigkeit, gib dich hin,
geh raus,
schau dir's an, ja, sozusagen. Und sind wir so gestrickt? Naja, ich würde eines sagen, wir sind kompliziert. Wir sind kompliziert als Wesen gestrickt, ja. Aber die Ziele der Evolution und die Ziele der Lebendigkeit sind einfach, nämlich Nahrung, weil die brauchen wir, dass wir weiterkommen, und Sex, damit wir als Spezies weiterkommen. Und so einfach ist es in Wirklichkeit. Das sind die großen Triebfedern. Nur wir als Organismen, wie wir diese Ziele realisieren, ja, da sind wir hochkomplex geworden.
Genau. Und jetzt möchte ich eh schon auf das Ende so quasi Ihres Buches auch kommen. Ja? Das bleibt ja offen. Der Leser kann hier aus 4 Varianten wählen oder selbst wählen, welches Ende ihm eigentlich gefällt. Katharina stirbt in 2 dieser Varianten nach einem traumatischen Ereignis und bleibt Einmal bleibt der Stefan dabei auch innerlich tot zurück, einmal bricht er so quasi in eine neue Lebendigkeit auf, dank der Begegnung mit Katharina. Und in den beiden anderen Varianten ist es so, dass Katharina gesundet und einmal erkennt sie, dass die Begegnung mit dem Stefan, dass sie das eigentlich nicht weiterführen möchte und einmal kann sie sich eben voll darauf einlassen. Das sind so quasi diese vier Enden. Was wir natürlich nicht erfahren, und das ist ein bisschen so wie im Film, ja, also kommen sie jetzt zusammen oder nicht, das wird eben offen gelassen. Wie geht es jetzt dann im Alltag mit dieser Liebe weiter? Wie lässt sich das überhaupt im Alltag leben? Was sind da Ihre Erfahrungen als Therapeutin? Was ist bei langjährigen Beziehungen jetzt die große Herausforderung, dass man da die Liebe leben kann? Wie bleibt die Liebe lebendig?
Die Liebe bleibt lebendig über die Lebendigkeit. Es ist ganz einfach darüber, dass wir sie leben, dass wir sie pflegen, dass wir eben uns bewusst sind, dass wir hier ein Gegenüber haben, einen lebendigen Menschen und uns auf den immer wieder neu einlassen. Darum geht es, dass wir nicht in Bequemlichkeit verfallen und inventarisieren, zum Beispiel aus dem Gegenüber eine Funktion machen. Ja, der hat eben gewisse Funktionen, die er zu erfüllen hat und dann ist er mein Partner. Diese Kategorisierungen, ja, die wir ja gerne gesellschaftlich vollziehen, wo wir Rollenzuschreibungen entwickeln. Und hinter diesen Rollen verblassen dann die Individuen. Und darauf zu achten, dass das nicht passiert ist, ist sich bewusst zu sein, dass eben diese Lebendigkeit auch meine eigene ein Geschenk ist, die ich zelebrieren möchte mit dir als Gegenüber in Achtung und Respekt. Und dann fallen mir einfach die Dinge ein, die wir tun können, von denen ich weiß, ich kann alleine leben, ich kann vieles tun alleine und das kann ich wunderbar gestalten. Aber ich weiß, es gibt viele Dinge, die kann ich nur mit dir machen. Gemeinsam, wo du auch deinen Input bringst und dann machen wir ein neues gemeinsames Ganzes.
Ja? Und wie ist das dann mit diesen Ängsten, mit unseren Urängsten? Werden die dann im Laufe einer Beziehung, in einer langen Beziehung eher abgebaut oder lagert sich da was drüber?
Naja, in so einer Beziehung, wie ich sie jetzt skizziere, da entsteht diese Heilung auch, diese Heilung, dass wir eben keine Angst haben vorm Verstoßen werden, keine Angst haben vom Nicht-Angenommen-Sein, bis in die Paradoxie hinein, dass wir auch, wenn wir hier eine Trennung erleben, die gemeinsam tragen. Ich habe solche Beziehungen erlebt, die entwicklungsmäßig sich von der Individualität der Persönlichkeiten auseinanderentwickelt haben, nicht auseinandergelebt, sondern auseinanderentwickelt haben, durch unterschiedliche, wesentliche, vitale Interessensfelder und die sich weiter als Menschen geliebt haben und auch Lebensmenschen weiter bleiben.
Ich glaube, das schildern Sie auch in dem Fall mit dem Ex-Mann der Katharina.
Ja,
das wäre so eine Liebe,
genau,
oder?
Genau, das wäre so eine Liebe. Aber Sie leben nicht mehr die Liebe der Geschlechter miteinander.
Die ist eine andere, ja.
Genau, das ist das Thema hier dann.
Aber diese Urängste, die Bindungsängste, also die können schon auch in langjährigen Beziehungen immer wieder aufflammen, oder?
Die sind, also in solchen Beziehungen gibt es die nicht, weil die Bindung die Autonomie dann nicht bedroht. Es ist schwer vorzustellen, mit unserem gesellschaftlichen Hintergrund.
Das stimmt, ja, genau. Auf eine Stelle in Ihrem Buch möchte ich noch zu sprechen kommen. Das ist quasi vor dem Ende der Parabel. Da kommt es zu einer sehr brutalen Gewaltszene. Katharina hat ja, auch das ist wieder eine Parallele zu Ihnen, ein Haus, glaube ich, in der Toskana. Sie hat sich da zurückgezogen nach diesem Therapiegespräch mit ihrem Therapeuten, um das ist so typisch für Sie, auch nachwirken zu lassen. Einmal noch überlegen, ja, noch bevor ich mich entscheide. Genau.
Also, nichts tun, bevor man dreimal nachdacht hat.
Wie sie dann in Bezug auf Stefan weiter vorgehen wird. Und sie beschließt dann so für sich, sie will auch das Risiko des Scheiterns eingehen. Also auch wenn das nichts wird, sie lässt sich jetzt drauf ein. Und sie hatte ja dort auch einen Liebhaber in der Toskana, mit dem hat sie aber Schluss gemacht und der taucht auf und von dem wird sie ganz brutal misshandelt und vergewaltigt. Es wird sogar am Buchcover davor gewarnt, dass diese Szene emotional belastend sein kann. Ich muss sagen, sie war wirklich heftig. Jetzt frage ich mich, die Schilderung einer solchen Szene denn für den Heilungsprozess, den Sie im Leser, in der Leserin ansprechen wollen, wichtig? Hätte man das nicht weglassen können?
Ich muss nicht weg. Also es ist lustig, dass Sie sagen, dass das Manuskript hat schon in der Produktion im Verlag Kontroversen ausgelöst und heftige Diskussionen. Und das war ganz fein für mich. Das hat mich gefreut, weil ich mir gedacht habe, ja, es ist augenscheinlich gelungen, du kannst Erschütterung produzieren damit, so wie sie ist.
Es kommt auch total unerwartet, muss ich sagen.
Es kommt unerwartet.
Wie in einem Horrorfilm fast.
Genau, ja. Mhm. Und es sitzt drinnen wie ein Splitter im Fleisch. Nicht? Ja. Weil das läuft so nett vor sich hin, wie die Tattooen und hin und her und kommen nicht zusammen und jetzt dann Scholz und bla bla bla. Und ich habe es einerseits dramaturgisch gebraucht, um die unterschiedlichen Enden dann platzieren zu können,
ja,
um dem Leser diese Möglichkeit der Selbstzuordnung in seiner Liebesfähigkeit, in seiner Einschätzung, wie das ausgehen könnte, zu ermöglichen. Und andererseits habe ich mir gedacht, ich möchte hier jetzt wirklich ganz dick unterstreichen, was wir an Gesellschaft produziert haben. Wir haben nämlich mit der Liebe, die wir als Liebe etikettieren, ein Monster geschaffen. Ein Monster, das immer größer wird, wenn Sie sich ansehen, die Pornografie und die pornografische Landschaft in den letzten 15 Jahren hat zunehmend Gewalt gegen Frauen zum Thema. Und die Pornografie richtet sich ja nach dem Markt. Nicht, was verlangt wird, was konsumiert wird, das wird produziert. Und wenn man sieht, dass da eine Tendenz in der Zunahme von Gewalt gegen Frauen, sexueller Gewalt gegen Frauen ist, dass das Befriedigung hervorruft und mehr verlangt wird, so zeigt es, wie eine Grundströmung in der Gesellschaft sich formiert. Und das ist eine Gegenbewegung zur Bewegung der Emanzipation der Frau. Ja, hier bäumt sich das Patriarchat ganz massiv auf und möchte die Frau disziplinieren, runterregulieren und in die Kontrollsituation bringen.
Wir
und
haben ja jetzt gerade auch ganz furchtbare Statistiken
zu
Femiziden
in Österreich. Wir haben so viele Femizide in Österreich wie noch nie.
Ja.
Das, und man fragt sich, warum? Und ich sage, die Tiefendynamik liegt dort, dass das Patriarchat die Entmachtung, ja, dieses Vakuum der Entmachtung schlecht erträgt und hier auf der unbewussten Ebene, und die bildet sich in der Pornografie gut ab, wieder die Kontrolle über die Frau nehmen möchte, haben möchte und die sexuelle Kontrolle über die Frau, die Bemächtigung der Frau ist ein tiefes Thema. Ja? Und ich dachte mir, dieser enttäuschte Liebhaber, ja, den sie ja verlassen hat, weil er sie kontrollieren wollte, weil er einer war, der eben machtvoll in der Beziehung auftreten wollte, der bietet sich jetzt an, um dieses starke gesellschaftliche Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen als Gesellschaft, weil es kann nicht angehen, dass wir Femizide haben, dass Frauen mit Benzin übergossen werden, angezündet werden, dass kleine Mädchen vergewaltigt werden und als Müllsack dann abgelegt werden. Das muss man systemisch sehen als Thema, als in der tiefen Dynamik unserer Gesellschaft sich abspielend. Ja. Das wollte ich hier aufzeigen und aufgreifen, um zu zeigen, die Perversion unseres Liebesideals, das sagt Liebe, aber in Wirklichkeit ist gleich Kontrolle.
Oder Hass.
Ja, Macht. Und wenn ich enttäuscht werde in meinem Kontroll-, meinem Verwaltungsbestreben des Liebespartners, dann quäle ich ihn, dann bringe ich ihn sogar unter Umständen um. Dann vernichte ich ihn. Zuerst, ich will ihn disziplinieren. Das ist die übliche Gewalt. Und im schlimmsten Fall vernichte ich ihn. Ja? Und das ist hier in dieser Szene eben Gestalt geworden. Ich möchte hier nicht nur von Gewalt von Männern gegen Frauen sprechen. Es gibt natürlich auch Umgekehrte. Aber das Thema der Kontrolle und diese Kontrolle über Macht, machtvoll ausüben zu wollen, ist einfach ein Teil in unserem fehlgeleiteten Liebesideal.
Also da haben Sie ein gesellschaftliches Abbild damit auch gegeben. Ja. Generell, und da bin ich jetzt eh schon fast am Ende, stellt sich halt schon die Frage auch, wie das jetzt ist, wenn man einem Leser eine therapeutische Geschichte gibt, die zum Mitfühlen, zur Identifikation einlädt und ihn dann damit eigentlich alleine zu lassen. Ist das nicht fahrlässig?
Naja, schauen Sie, das ist auch so eine Frage, die mir in dieser Wehleidigkeitsgesellschaft gestellt wird, die alle eine Vollkaskomentalität rund um Versicherung und alles in den Watte gepackt, wie das Michelin-Männchen. Leben heißt Lebendigkeit und Leben heißt Risiko. Und wenn ich mir das Buch kaufe, das ist eine Triggerwarnung, darauf hat man dann im Verlag bestanden, draufgepickt. Wenn ich mich entscheide, wenn ich mir denke, ich bin mutig genug, dann lese ich halt. Und wenn es mir wirklich zu viel wird, dann kann ich es ja auch weglegen. Die Freiheit habe ich auch. Aber ich vertraue darauf, dass es hier um die Auseinandersetzung geht, dass die Menschen auch wissen, es geht um die Auseinandersetzung und ich vertraue auf die Stärke unserer Spezies. Denn sonst, muss ich Ihnen ehrlich sagen, sonst werden wir wirklich gegen die Wand knallen.
Da geht es auch um ein Stück Eigenverantwortung.
Hier geht es auch um Eigenverantwortung, ganz, ganz klar.
Also ich kann nur sagen und ich kann auch nur allen Hörerinnen und Hörern empfehlen, das Buch zu lesen. Es macht wirklich was mit einem. Das möchte ich jetzt, wir haben schon kurz darüber gesprochen auch, dass eben therapeutische Geschichten wie früher Märchen gewirkt haben. Ich finde, es lohnt sich auf jeden Fall. Also die Identifikation ist tatsächlich sehr hoch. Was mich noch interessiert, gibt es schon Reaktionen von anderen Lesern, von Leserinnen auf das Buch?
Ja, ich habe schon Zuschriften. Eine Zuschrift hat mich ganz besonders gefreut. Die kommt nämlich von einer Fachkollegin, einer Supervisorin in dem Sinn. Und die schreibt mir, dass sie selber sehr bewegt durch das Buch wurde, sehr angeregt wurde, in einer vergleichbaren Situation sich befindet und sich damit ganz stark identifizieren konnte und für ihren Prozess sehr Positives rauszuziehen vermag. Das hat mich ungemein gefreut. Mhm. Ja. Ja, und das hoffe ich, dass es doch bei Menschen
dazu kommt. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass da fast jeder irgendwo was rausholen kann. Vielleicht Frauen noch eine Spur mehr wie Männer. Würden Sie das so sehen? Oder?
Also wie soll ich sagen, wie ich schon angesprochen habe, für die Männer ist es schwieriger. Ja. Weil für die Männer ist es ja schon schwierig zuzugeben, dass sie mit ihrer eigenen Liebesfähigkeit sich auseinandersetzen. Die müssen ja cool sein, die müssen einfach drüber stehen. Ach, das ist, die tun mir wirklich leid. Das Patriarchat hat den Männern zwar über Jahrtausende die Macht gegeben, die tolle Macht, aber es hat grobe Schattenseiten und Belastungen für die Männer. Also sie tun mir wirklich leid. Mhm. Ich würde mir ja wünschen, dass manche Männer das auch lesen.
Ja, also an dieser Stelle noch einmal Liebesglück auf der Suche nach dem Leben vor dem Tod. Eine Geschichte, die ihr Leben verändern wird. Mich hat es sehr berührt. Mal schauen, was es alles verändert hat. Liebe Frau Dr. Libowitz-Mühlberger, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit, für Ihre klaren Worte. Ich hoffe auch, dass sich die Hörerinnen und Hörer aus unserem Gespräch viel mitnehmen konnten. Sie haben auf alle Fälle dazu beigetragen, dass wir uns mit unserer eigenen Liebesfähigkeit oder auch Liebesunfähigkeit auseinandersetzen dürfen und um so vielleicht auch eine Ahnung vom tiefen Wesen der Liebe spüren zu können und ihre Macht als die große gestaltende Kraft des Universums entfalten kann. Herzlichen Dank.
Gerne. Vielen Dank Ihnen.
Noch mehr Themen rund um persönliche Weiterentwicklung finden Sie in Lust aufs Leben, Österreichs Magazin für achtsamen Lebensstil. Erhältlich in der Trafik, in ausgewählten Supermärkten und im Abo unter www.lustaufsleben.at/abo. Den Link dazu finden Sie auch in den Shownotes. Wenn Ihnen das Gespräch gefallen hat, empfehlen Sie unseren Podcast weiter. Abonnieren Sie ihn und schreiben Sie uns auch gerne einen Kommentar. Wir freuen uns über Ihre Nachricht. Danke fürs Zuhören.